Der Premierminister sah sich gerade der Malteser Falke an. In der alten Küche des Hauses der Admiralität war jüngst ein kleines Privatkino eingerichtet worden. Es hatte 50 oder 60 Plüschsitze und einen Vorhang aus rotem Samt. Doch was hier gezeigt wurde, waren überwiegend Filme über Bombenangriffe und Propagandastreifen, die noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben worden waren. Als Hor den Vorführraum betrat, erklärte Humphrey Bogart gerade Mary Astor, von einem Mann, dessen Partner ermordet worden sei, werde erwartet, dass er was dagegen unternimmt. Die Luft war schwer vom Zigarrenrauch. Churchill deutet auf einen Sitz. Hor folgte der Einladung und sah sich die letzten Minuten des Streifens an. Als vor dem Hintergrund einer schwarzen Falkenstatue der Abspann lief, berichtete Hor seinem Vorgesetzten, dass die Luftwaffe offenbar im Voraus über die Angriffe des Bomber Command informiert sei. Als er mit seiner Erklärung zu Ende war, starrte Churchill sekundenlang die Leinwand an, als warte er immer noch auf die Aufklärung, wer denn nun den Brian gespielt habe. Endlich sagte er, was meint die Royal Air Force dazu? Die machen schlechtes Formationsfliegen dafür verantwortlich. Und was meinen Sie dazu? Das ist Quatsch. Mein Bruder glaubt, dass Spione dahinter stecken. Alle Spione, die uns ins Netz gegangen sind, waren Amateure. Aber darum haben wir sie auch erwischt. Kann sein, dass uns die wahren Könner bisher durch die Lappen gegangen sind. Vielleicht ist den Deutschen ein technischer Durchbruch gelungen. Unser Geheimdienst sagt mir, dass der Feind in der Entwicklung der Radartechnologie meilenweit hinter uns herhinkt. Halten Sie diese Einschätzung für glaubwürdig? Nein. Die Deckenlichter gingen an. Churchill trug einen Abendanzug, hatte allerdings das Jackett abgelegt. Aus seiner Westentasche zog er einen zusammengefalteten Bogen aus dünnem Durchschlagpapier. »Hier«, sagte er und reichte Hor den Zettel. »Das ist ein Hinweis.« Hor studierte den Text. Es handelte sich allem Anschein nach um die dekodierte Abschrift eines Funkspruchs der Luftwaffe, auf Deutsch und auf Englisch. Die neue Strategie der Luftwaffe, dunkle Nachtjagd, sei von einem triumphalen Erfolg gekrönt worden, hieß es in der Botschaft. Und zwar dank der hervorragenden Informationen von Freier. Hor las die Nachricht noch einmal durch, erst die englische und dann die deutsche Version. Freier war ein Wort, das ihm in keiner der beiden Sprachen etwas sagte. »Was soll das heißen?«, fragte er. »Finden Sie es raus. Ich muss wissen, wer oder was Freier ist. Ich werde es herausfinden.« »Tun Sie das, und zwar so schnell wie möglich.« »Jawohl, Sir.« »Gute Nacht«, sagte der Premierminister.
Am letzten Tag des Monats Mai im Jahr 1941 war auf den Straßen von Morlunde, einer Stadt an der Westküste Dänemarks, ein seltsames Gefährt zu beobachten. Es handelte sich um ein dänisches Nimbus-Motorrad mit Beiwagen. Allein dies wäre schon ein ungewöhnlicher Anblick gewesen, gab es doch, außer für Ärzte, die Polizei und natürlich die deutschen Besatzungstruppen, kein Benzin. Hinzu kam jedoch, dass diese Nimbus umgebaut worden war. Der Vierzylinder-Benzinmotor war durch eine Dampfmaschine ersetzt worden, die aus einem abgewrackten Flussboot stammte. Der Beifahrersitz war entfernt worden, um Platz für Dampfkessel, Feuerbüchse und Schornstein zu schaffen. Der Ersatzmotor war nicht sehr leistungsstark, weshalb die Höchstgeschwindigkeit des Gefährts nur bei ungefähr 35 Kilometern pro Stunde lag. Im Sattel saß Harald Olofsen, ein hochgewachsener junger Mann von 18 Jahren, mit makelloser Haut und aus hoher Stirn zurückgekämmten blonden Haaren. Er sah aus wie ein Wikinger in Schuluniform. Heute, am 31. Mai kehrte Harald aus dem Internat nach Hause zurück, wo er die Pfingstferien verbringen wollte. Am Vormittag hatte er noch physikalische Gleichungen gepaukt und am Nachmittag dann einen Zahnkranz aus einem verrosteten Rasenmäher ins Hinterrad seiner Nimbus eingebaut. Inzwischen lief die Maschine perfekt. Harald war unterwegs zu einer Bar, wo hoffentlich eine Jazzband spielte und wo man vielleicht sogar ein paar nette Mädchen treffen konnte. Doch als Harald vor dem Club Hot vorfuhr, war die Tür verschlossen und vor den Fenstern waren die Jalousien heruntergelassen. Er saß immer noch im Sattel und starrte das stille Gebäude an, als plötzlich ein Passant stehen blieb und neugierig Haralds Fahrzeug betrachtete. »Was ist denn das für eine Erfindung?« »Eine Nimbus mit Dampfmaschine. Wissen Sie, was mit dem Club hier los ist?« »Die Nazis haben mir den Laden dicht gemacht.« Harald erschrak. »Warum denn das?« weil ich Negermusiker beschäftigt habe. Harald hatte noch nie einen schwarzen Musiker in Fleisch und Blut gesehen, wusste aber von Schallplatten, dass sie die besten waren. »Diese Nazi-Schweine haben doch keine Ahnung«, polterte er. Den Abend konnte er abschreiben. Harald nahm den Fuß von der Bremse. Langsam setzte sich das Motorrad in Bewegung. Haralds Vater war Pastor an der Kirche von Senne, einer kleinen, ein paar Kilometer vor der Küste gelegenen Insel. Die Fähre, die zwischen Insel und Festland hin und her pendelte, lag schon am Kai, und Harald fuhr direkt aufs Deck. Die Fähre wollte schon ablegen, als in allerletzter Minute ein in Deutschland gebauter Ford über die Rampe fuhr. Harald kannte den Wagen. Er gehörte Axel Flemming, dem Besitzer des Inselhotels. Die Flemmings und Haralds Familie waren einander nicht grün. Axel Flemming hielt sich für den natürlichen, geistigen Führer der Inselgemeinde. Eine Rolle, die Pastor Olufsen als seine ureigene Domäne betrachtete. Der Konflikt zwischen den rivalisierenden Patriarchen wirkte sich auch auf die Familienmitglieder aus. Harald fragte sich, wie es Flemming gelungen war, an Benzin für sein Auto zu kommen. Reichen Leuten, dachte er, ist eben nichts unmöglich.